Willkommen zu Faszination Medizin, einem Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Hier geht es um Menschen, die Medizin und Wissenschaft weiterdenken und die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten. Wir wollen sie kennenlernen, wollen herausfinden, was sie persönlich antreibt, was sie inspiriert, wie sie die Leidenschaft für ihr Fachgebiet entdeckt haben und was sie dem medizinischen und wissenschaftlichen Nachwuchs mit auf den Weg geben möchten.
So, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich. Mittlerweile die 30. Folge unseres Podcasts Faszination Medizin. Ich sitze hier heute mit Frau Professor Yvonne Weber zusammen. Frau Professor Weber ist Leiterin der Sektion Epileptologie der Klinik für Neurologie in der Uniklinik RWTH Aachen. Sie merken, es ist nicht ganz so einfach, wenn man das flüssig hinbekommen möchte. Ich begrüße Sie recht herzlich bei uns. Hallo,
Guten Professor Tag. Weber.
Wir haben immer eine Standardfrage, die ist eigentlich immer identisch, aber ich finde sie auch eine der interessantesten. Wie sind Sie zur Medizin gekommen? Wann hat es bei Ihnen angefangen? Wussten Sie schon immer, dass Sie es werden wollten?
Ja, das hat bei mir tatsächlich schon relativ früh begonnen, letztlich schon in der Schule. Ich habe dort Praktika und Arbeitstätigkeit im Altenheim gemacht, auch Nachtdiensttätigkeiten im Krankenhaus und fand die Interaktion mit Menschen, Gesundheit, Krankheit, alles, was den Menschen so umdreht, spannend und habe mich dann für die Biologie interessiert in der Schule und war fasziniert von dem Verständnis des menschlichen Körpers und der Biologie im Allgemeinen.
Mhm. Können Sie uns so ein bisschen Ihren Werdegang skizzieren? Gekommen zu uns sind Sie aus Tübingen, wenn ich recht informiert bin. Waren Sie da schon immer? Oder?
Nein, das war ich nicht. Ich habe über 10 Jahre am Universitätsklinikum in Tübingen gearbeitet, war dort stellvertretende ärztliche Direktorin und leitende Oberärztin und hatte auch eine Arbeitsgruppe am Hertie-Institut für klinische Hirnforschung. Und habe davor auch über 10 Jahre am Uniklinikum in Ulm gearbeitet, habe auch dort das Zentrum für Epileptologie gegründet, so wie wir es auch in Tübingen gegründet haben. Und habe mich bereits früh mit der klinischen Epileptologie beschäftigt und aber auch wissenschaftlichen Interesse auf diesem Gebiet entwickelt.
Mhm. Die Neurologie ist ja ein, ich würde sagen, tendenziell eher größeres Fach innerhalb des Fächerkanons. Ich glaube, das kann man zu Recht so beschreiben. Die Epileptologie hat man vielleicht von Anfang an nicht sofort so auf dem Schirm, wenngleich es doch wahrscheinlich, ich glaube, um die 100.000 Menschen in Deutschland gibt, die tatsächlich regelmäßig auch Epilepsien haben oder darunter leiden. Vielleicht sind es sogar mutmaßlich mehr. Sie werden es besser wissen als ich. Täuscht der Eindruck oder ist das eher ein Exot innerhalb dieses Faches?
Ja, es täuscht in der Tat. Ich muss Sie da tatsächlich korrigieren. Es ist so, dass über 50 Millionen Personen weltweit von der Epilepsie betroffen sind. Die Epilepsie gehört zu den häufigsten neurologischen Erkrankungen und allein in Deutschland mindestens 800.000 Betroffene.
Okay, das ist viel.
Und es ist vielleicht deshalb so im Allgemeinwissen so ein bisschen als Stiefkind betrachtet, weil natürlich Menschen mit Epilepsie nicht so gerne über ihre Erkrankung sprechen, weil sie natürlich vielen Stigmatisierungen unterliegen. Also sie sind eingeschränkt im Beruf, Fahrtauglichkeit, sind auch kognitiv eingeschränkt. Und aus diesem Grunde berichten Menschen im Alltag nicht so gern über ihre Erkrankung und deswegen wird sie deutlich unterschätzt.
Diese Zahl 100.000, die ich gerade nannte, ist vielleicht rührt sie daher, dass ich gelesen hatte, dass 100.000 Menschen Medikamente gegen Epilepsie nehmen. Vielleicht ist das möglich. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Wenn man mal so ein bisschen schaut und man guckt sich die einzelnen Formen der Epilepsie an, dann stellt man fest, das ist eine tagesfüllende Beschäftigung. Es gibt extrem viele Schattierungen, hatte ich den Eindruck. Und können Sie ein bisschen beschreiben, wie sieht denn so eine Differentialdiagnostik aus? Wie kann ich das alles voneinander abgrenzen? Das ist sicherlich alles andere als trivial, oder?
Genau, die Epilepsie ist nicht eine Erkrankung. Ne? Sie ist gekennzeichnet durch das Auftreten von epileptischen Anfällen, was bedeutet, dass die Patienten eingeschränkt sind durch episodenhaften Auftreten von Bewusstseinsstörungen, Fallen. Sie haben ein erhöhtes Risiko, verfrüht zu versterben, aufgrund eines erhöhten Todesrisikos im Rahmen von Anfällen, also entweder Unfälle oder Anfälle an sich. Und die Grundlage dieser Epilepsie ist sehr, sehr vielschichtig von immunologisch, genetisch, metabolisch und eine ganze weitere Bandbreite entzündlichen Erkrankungen, aber natürlich Schlaganfällen auch als Ursache. Und das ist nur ein kleiner Teil von den Möglichkeiten, die man sich ausdenken kann. Die erste Herangehensweise ist das, was mich an der Erkrankung so fasziniert, nämlich welche Anfälle passieren überhaupt, wie laufen die exakt ab, wie gruppiert man die ein, woher kommen die? Also es ist eine stark klinische Herangehensweise in erster Linie. Und im zweiten Schritt natürlich dann Zusatzuntersuchungen wie MRT und EEG, um die Erkrankung näher einzugrenzen. Und das sind nur die ersten Schritte. Wenn es dann Richtung chirurgischer Behandlung zum Beispiel geht, wird man da sehr, sehr differenziert und hochmodern. Nicht nur Post-Processing von bildgebenden Verfahren bis hin zu 7-Tesla-MRTs, Positronen-Emissionstomographie, SPECT-neuropsychologischen Testverfahren, Doppler-Sprachlateralisation, FMRT. Und ich könnte das noch ein bisschen weiter ausführen, was ich jetzt nicht tun werde, aber das wird sehr komplex, dann diese Erkrankung Richtung chirurgischen Optionen dann noch stärker einzugrenzen.
Wenn es so komplex ist und auch von der Variantenbreite der möglichen Diagnostik- und Therapieformen, kann ich mir vorstellen, dass sicherlich eine große Herausforderung auch ist, überhaupt erstmal sowas wie Leitlinien zu entwickeln und herbeizuführen. Ist das korrekt oder ist das auch ein Teil auch?
Also wir sind, glaube ich, die Gruppe in der Neurologie, die schon relativ differenzierte Leitlinien hat, wobei das durchaus komplex ist, weil die Erkrankung an sich eben komplex ist. Wir sind jetzt dabei, ich bin auch Teil dieser neuen Leitlinienkommission, noch in diesem Jahr neue Leitlinien für die Epileptologie und der Schirmherrschaft der Deutschen Gesellschaft für Neurologie herauszubringen und sind da schon relativ konkret. Dennoch ist es so, und das kann ich vielleicht später nochmal erläutern, ist ein großes wissenschaftliches Interesse, dieses komplexe Gebiet mit Handlungsanweisungen, Therapievorschlägen auch mehr in digitale Systeme zu transformieren, damit nicht immer erst der Experte, der schon jahrelang sich damit beschäftigt, sondern auch die, die früh beginnen, die Möglichkeit haben, diese komplexe Erkrankung, die Patienten adäquat von Beginn an zu behandeln.
Eine Sache, die ich noch ganz interessant fand, ich hatte das im Vorfeld gelesen, nicht jeder Anfall wird auch tatsächlich vom Patienten bemerkt. Also es scheint wohl, man kennt das ja immer so als Laie, den typischen epileptischen Anfall, man fällt um, hat eine Abwesenheit, beißt sich meinetwegen noch auf die Zunge oder sowas in der Form, aber so sieht es faktisch nicht immer aus, oder?
Genau, der größte Teil der Anfälle, der wird nicht bemerkt. Also das, was Sie beschreiben, sind ja diese klassischen großen Anfälle, aber selbst die finden in der Nacht statt und werden nicht immer bemerkt. Und das ist nur ein kleiner Teil. Der größte Teil sind milde Bewusstseinsstörungen, die sehr kurz ablaufen und häufig nicht bemerkt werden. Deswegen sagen wir, dass diese normalen Anfallskalender, die man vielleicht auch kennt, mit Kreuzchen in verschiedenen Kalendarien, mittlerweile ja digital, aber sonst handschriftlich, dass da maximal 50% adäquat dokumentiert werden. Das heißt, man therapiert auch ein gewisses dunkles Loch hinein, weil es ja ein massiver systematischer Fehler, wenn man eine 50-prozentige Trefferquote hat mit der Dokumentation. Deswegen sind wir Teil von großen Forschungsprojekten und ich bin auch selbst Mentorin eines Startup-Unternehmens, das solche Anfallsdetektoren entwickelt, weil wir wollen ja Detektoren haben, die sicher diese Anfälle, die unbemerkt sonst laufen, zu detektieren. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite können wir kein EEG verwenden, weil Sie können sich vorstellen, Elektroden auf dem Kopf, was ja das EEG bedeutet, ist ja so stigmatisierend, dass die Patienten das nicht mit sich herumtragen. So entwickeln Geräte, die unter der Kleidung getragen werden und trotzdem adäquat Anfälle dokumentieren können.
Also das ist auch tatsächlich eines Ihrer Forschungsinteressen. Das geht dann in diese Richtung. Können Sie ein bisschen deuten, in welche Richtung, also welche Parameter verändern sich, wenn man einen Anfall hatte? Also wenn ich selber nicht merke, muss es ja so subkutan sein, sage ich jetzt mal, dass das wahrscheinlich messbar ist, aber ich selber es nicht bemerken kann.
Genau, also das würde man bemerken, wenn man mit ihnen spricht, wenn man direkt hört, was sie sagen, wie sie sich bewegen, dann bemerkt man das schon. Aber man steht ja nicht immer permanent mit allen Menschen im direkten verbalen oder sonstigen Kontakt. Das heißt, im Raum kann jemand sein, der 2 Meter weg ist und einen kurzen Anfall bekommt und das kriegt man nicht mit. Der Vorteil ist, dass diese Anfälle eben zu sogenannten vegetativen Phänomenen führen. Also die Atmung ändert sich, die Blickfolge ändert sich, die Herzaktivität ändern sich. Und das ist nur ein Ausschnitt von dem, was sich ändert. Die Hautleitfähigkeit ändert sich und das kann man sich zunutze machen, um eben Geräte unter der Haut zu tragen, die solche vegetativen Veränderungen wahrnehmen können und detektieren können.
Ja. Und wenn Sie so ein bisschen in Ihren Forschungsbereich hineingucken, jetzt haben wir über die Anfallsdetektoren ein bisschen gesprochen, was wären noch so Themen, wo Sie sagen, die stehen für uns vielleicht im Blick auf die Kuration oder sowas im Fokus?
Also in der Tat habe ich eigentlich mal ursprünglich meine Wissenschaft angefangen mit der Analyse der genetischen Epilepsien, also der erblich bedingten Epilepsien. Aus der Ecke komme ich eigentlich. Und wir haben es geschafft, in den letzten Jahrzehnten sehr viel über die Neuentdeckung neuer genetischer Phänomene die Epilepsie zu verstehen und zu beschreiben. Das heißt, die Analyse dieser Subgruppe von Epilepsien hat dazu beigetragen, dass wir sehr, sehr viel mehr von anderen Epilepsien verstanden haben. Und darauf basierend kann man eben spezifische pathophysiologie-getriggerte Therapien entwickeln. Und aus dem Bereich kam ich eigentlich. Und nur die Genetik wird immer komplexer und das ist sicherlich ein Ziel für die Zukunft, diese komplexe Genetik zu verstehen und das aber auch gezielt in Therapien umzusetzen. Das ist ein Punkt. Und ein weiterer Punkt, der für mich wichtig ist, ist die Digitalisierung unserer Diagnostik und Therapie. Das heißt, die Komplexität der Erkrankung bringt es mit sich, dass selbst Experten nicht mehr alle Dimensionen des Wissens, die wir eigentlich generieren, verstehen können und in die Therapie direkt umsetzen können. Und wir sind eben dabei, sogenannte Clinical Decision Support Systeme zu entwickeln, wo wir automatisiert auf der Basis von Anamnese, EEG, MRT, also Basisdiagnostik, dieses System dazu bringen, expertengetriggert Diagnose und Therapievorschläge zu entwickeln, um das eben nicht Experten sehr, sehr früh zur Verfügung zu stellen.
Eine Frage vielleicht noch zu dem ersten Punkt. Wie hoch ist denn das Verhältnis zwischen angeborenen und erworbenen Epilepsien? Ich glaube, es hört man ja bisweilen, manch einer hat einen Schlag auf den Kopf bekommen und hat danach sozusagen zerebrale Anfallserscheinungen. Wäre dann wahrscheinlich eher eine erworbene Epilepsie. Sind die meisten erworben oder eher angeboren?
Ja, das lässt sich gar nicht mehr so genau trennen, weil was wir als monogenetische Epilepsien früher mal bezeichnet haben, bedeutet ja ein Gen, eine Erkrankung. Und da von diesem Phänomen sind wir lange entfernt. Also weil man kann eigentlich nicht mehr vom Monogenetisch sprechen, sondern eigentlich nur, es gibt einen Hauptgenfaktor, der die Erkrankung dann triggert. Und dann gibt es Übergänge, wo es komplexe genetische Risikofaktorphänomene gibt, die zur Erkrankung führen. Und selbst die sogenannten strukturellen oder läsionellen oder erworbenen Epilepsien haben Erbfaktoren, die wir allerdings im Detail noch nicht so gut verstanden haben. Sodass wir davon ausgehen, dass mindestens 30-40% aller Epilepsien Erbfaktoren haben, die die Erkrankung mit triggern. Das heißt, auch jemand, der einen Schlag auf den Kopf bekommen hat, kann einen Faktor mit sich tragen, der dazu führt, dass dieserjenige dann eine Epilepsie entwickelt und ein anderer mit dem gleichen Schlag auf dem Kopf eben nicht.
Verstehe. Und die Therapieoptionen sind ja auch eingebettet oder sozusagen in ein Zentrum für Epileptologie, wo Sie noch mit anderen Fachexperten im Haus zusammenarbeiten. Man hat ja auch so ein bisschen den Eindruck, dass die Therapieoptionen von der ketogenen Diät bis hin zur Epilepsiechirurgie auch eine enorme Bandbreite aufweisen. Wie gehen Sie denn da vor im klinischen Alltag um für jemanden, also ich, wenn ich jetzt mit Epilepsie vorbeikomme, wie machen Sie das?
Ja, die Basisdiagnostik machen wir natürlich entweder in der Erwachsenen- oder Kinderepileptologie, aber selbst da arbeiten wir sehr, sehr eng zusammen, weil wir haben ja den Übergang in den Zeiten. Ja? Das heißt, Epilepsie ist ja eine chronische Erkrankung, die, selbst wenn sie im Kindesalter begonnen wird, weitergetragen wird ins Erwachsenealter. Also da geht schon die primäre, sehr enge Kooperation los. Und dann machen wir sehr intensive Fallkonferenzen und Treffen mit den verschiedenen Disziplinen. Also spätestens im nächsten Schritt auch Neuroradiologie, natürlich Nuklearmedizin, Neurochirurgie. Und Sie haben die ketogene Diät angesprochen, Ökotrophologin, Diätassistenz, aber auch Gynäkologie, ne? Die Behandlung der Frauen mit Epilepsie haben komplexe Fragestellungen Richtung Hormonveränderungen, Beeinflussung der Medikation, Risiko für Schwangerschaften und Babys mit der Medikation, Neuropsychologie und Psychiatrie. Viele Patienten leiden an kognitiven Störungen, die diagnostiziert und eingeordnet werden müssen, haben psychiatrische Phänomene. Das Risiko von Depressionen ist für Epilepsie-Patienten wesentlich höher als in der Normalbevölkerung. Aber auch psychotische Phänomene sind möglich, entweder unter Medikation oder durch die Erkrankung selbst. Und ich hoffe, dass ich jetzt niemanden vergessen habe, weil die Bandbreite mit den Personen, mit denen wir täglich eigentlich sprechen müssen, ist groß, aber das macht es attraktiv.
Ich wollte gerade fragen, das ist sicherlich Fluch und Segen gleichermaßen, weil es extrem interdisziplinär zu sein scheint. Ich glaube, man kann das so sicherlich beschreiben. Wenn ich jetzt ein junger Mensch bin und ich überlege, ob ich mich in diesem Bereich weiterentwickle, was würden Sie denn vorschlagen? Was ist ein optimales Rüstzeug? Was muss ich mitbringen und was kann ich bei Ihnen lernen?
Also die Epileptologie ist Teil der Neurologie. Das heißt, es gibt keinen separaten epileptologischen Facharzt. Es gibt aber diverse Zertifikate, die man erwerben kann. Dennoch ist das natürlich in den Facharzt der Neurologie eingebunden und das macht sehr viel Sinn. Das heißt, in erster Linie muss man natürlich mal ein Interesse an neurologischen Erkrankungen entwickeln. Und das spezielle Gebiet der Epileptologie braucht ein Interesse, wirklich sich die Geschichten der Personen anzuhören. Wie laufen diese Anfälle ab? So ein detektivisches Gefühl, wirklich alles genau auch sich erzählen zu lassen. Aber auch digitale Aspekte, das EEG ist digital, das MRT ist digital, wir haben viel digitales Post-Processing. Es ist schon auch ein ganzheitliches Behandeln des Patienten, also wenn man das mag, den Menschen als Gesamtes zu betrachten mit allen sozialen und sonstigen Sorgen, das muss man, glaube ich, mitbringen, dieses Interesse. Es ist aber auch chirurgisch, also wir sind viel im OP, arbeiten eng mit der Neurochirurgie zusammen, weil es natürlich auch die chirurgische Therapie ist ein wichtiger Aspekt. Also ich glaube, das Interesse am Menschen, am Gehirn, an der Erkrankung, auch digitales Verständnis, EEG, Hirnströme, das ist das, was man so in sich spüren muss, wenn man das Fach wählen würde.
Ist das im eigentlichen Sinne heilbar, diese Erkrankung? Also ich kann es auch komplett zum Verschwinden bringen?
Genau, also heilbar ist es dann, wenn wir operativ tätig sind. Da reden wir von Heilung. Und wenn wir also die Zone, die epileptisch aktiv ist im Gehirn, komplett entfernen können, dann sind die Patienten geheilt. Andere Therapieformen, die ich auch schon angesprochen habe, ist eine Unterdrückung der epileptischen Aktivität. Dennoch ist die Erkrankung per se erstmal noch weiter vorhanden. Ich muss aber sagen, dass es auch ein Erkrankungsfeld ist, wo man sehr viele schöne Momente mit dem Patienten hinsichtlich Therapieerfolgen erlebt, weil initial sind erstmal um die 60%, wenn Sie alle Epilepsie-Patienten in einen Topf packen würden, 60% circa sind anfallsfrei mit dem ersten und zweiten Medikament, selbst wenn sozusagen offiziell die Erkrankung nicht geheilt ist, und können ein normales Leben führen. Und dann die weiteren Therapieoptionen bringt auch immer noch sehr erfreute und glückliche Patienten, wenn sie zum Beispiel dann chirurgisch tätig sind, beschreiben die Patienten häufig einen zweiten Geburtstag, nämlich dann, wann sie geboren sind, und der zweite an dem OP-Tag.
Sind die Patienten eher jünger, wenn die zu Ihnen kommen, oder haben die eine entsprechend lange Leidensgeschichte hinter sich und sind schon mittelalt oder älter?
Ja, wir wünschen uns jüngere Patienten. Die werden auch statistisch gesehen viel zu spät in den Epilepsiezentren vorgestellt. Wir empfehlen mittlerweile, dass eigentlich jeder Patient, der auch nur einen einzigen Anfall in seinem Leben erlebt, durchaus sich dem Experten vorstellen sollte. Die Neurologie ist ein großes Fach, das hatten Sie erwähnt, und die Komplexität der verschiedenen Erkrankungen ist gar nicht auch jetzt mehr im niedergelassenen Bereich immer so erfassbar, sodass wir das eigentlich empfehlen. Also das heißt, sie kommen zu spät, als sie eigentlich sollten. Und wie alt sind die Patienten? Wir haben das ganze Spektrum von Geburt an bis ins höhere Lebensalter, weil diese Erkrankung kann in jedem Lebensalter auch neu auftreten.
Okay. Jetzt haben Sie ja schon eingangs gesagt, dass Sie Ulm sozusagen und dann sozusagen im mittleren Deutschland jetzt bis in Westzipfel der Republik gekommen sind. Wie unterscheiden sich die Bereiche und was machen die einzelnen Epileptologien jeweils anders? Und oder ganz direkt gefragt, warum sind Sie zu uns nach Aachen gekommen?
Ja, also ich hatte mich mit dem Uniklinikum Aachen und der RWTH bisher vorher tatsächlich nicht beschäftigt, bis zu dem Zeitpunkt an, wo ich mich natürlich für eine Professur für Epileptologie interessiert habe. Und die Professuren für Epilepsie sind in Deutschland rar. Und ich wollte diesen Schwerpunkt unbedingt mit einer Professur auch unterfüttern, weil ich eben nicht nur ein klinisches Interesse an der Erkrankung habe, sondern ein klares Forschungsinteresse. Und das Uniklinikum hat eine neue Professur für Epileptologie hier geschaffen, auf die ich mich beworben habe. Und dann klopft man natürlich ab, welche Möglichkeiten habe ich. Und es gibt hier einen genetischen Hintergrund, es gibt einen digitalen Hintergrund von Seiten der AVTA. Das hat mich fasziniert und habe gesehen, dass das mit diesem einen Forschungsinteresse auch eine große Möglichkeit bietet. Und die Möglichkeit, eben auch eine Professur für Epileptologie zu bekommen, war ganz sicher ein Triggerfaktor. Und ich fühle mich hier sehr wohl, weil die Möglichkeiten in meine Forschungsrichtung sind groß.
Hm. Haben Sie sich das vorher auch so vorgestellt? So eine Professur vereint ja dann administrative Belange, Forschung, Lehre und dann das ganze riesengroße Thema der Versorgung obendrauf. Klingt immer wie die Beschreibung eines potenziellen Burnouts. Ne? Also gleichzeitig erzählen die Leute auch in diesem Podcast immer von einer tiefen Befriedigung, ihr eigenes Arbeitsfeld selber gestalten zu dürfen und jeden Tag eine spannende Erfahrung zu machen. Was haben Sie sich vorher darunter vorgestellt und was ist es am Ende für Sie geworden?
Naja, ich war schon stellvertretende ärztliche Direktorin am Uniklinikum in Tübingen, kannte die ganzen administrativen Dinge und natürlich Lehre und Forschung ist auch was ich seit Jahrzehnten sozusagen verinnerlicht habe. Sodass eigentlich das, was ich dachte, auf mich zukommt, auch eingetreten ist, dass natürlich auch Administration nicht immer Spaß macht, aber auch viele sinnvolle Dinge hat, weil man kann auch Dinge verändern, man kann Dinge vorantreiben in seiner eigenen Vorstellung. Und dieser Verbund macht es attraktiv und interessant.
Jetzt wird es ja auch einige Leute geben, die haben uns vielleicht zugehört. Was würden Sie jungen Leuten mit auf den Weg geben für die Planung ihrer eigenen Karriere oder ihrer nächsten Schritte? Was hat sich für Sie als besonders bedeutsam erwiesen?
Ja, also erstmal das Gespür für sich selbst, was ist das Interesse? Also ich glaube, das muss man entwickeln. Wenn man das nicht so direkt generiert, hilft es, dass man im Studium sich die Vorlesungen anhört, auch über Mentoren sich begeistern lässt. Es ist oft auch eine Begeisterung über eine Person auf eine andere Person zu einem Fach. Hier das Tandem-Programm ist ja sehr bewährt, wo man eben Mentorinnen, Mentoren bekommen kann, die einen begeistern können, ins Fach einleiten können. Dann aber auch Praktika machen, auf Station gehen, ein Gefühl für die Erkrankungen kriegen, was interessiert mich. Und ja, wissenschaftliches Interesse entwickelt man dann, wenn man eine Doktorarbeit zum Beispiel sich sucht oder Praktika macht im wissenschaftlichen Bereich, die ihn einen begeistern. Mich hat die Genetik immer begeistert. Ich habe dann meine Doktorarbeit sehr intensiv in der Humangenetischen Institut am Uniklinikum in Gießen durchgeführt und habe da gesehen, das ist es. Und das heißt, die Botschaft ist, sich Mentoren suchen, sein eigenes Gefühl entwickeln, was möchte man gern, was liegt einem, eine Begeisterung finden.
Und jetzt, um sozusagen die Kurve zum Anfang zu schlagen, wenn Sie auf die Anfänge Ihrer Karriere gucken und sich überlegen, wie es dann letztendlich geworden ist, was würden Sie sich selber sagen, wenn Sie sich als jungen Menschen nochmal sehen könnten? Würden Sie sagen, alles gut so gelaufen oder hätten Sie hier und da gesagt, das würde ich, glaube ich, nochmal ein bisschen anders machen?
Also im Nachhinein würde ich sagen, ich habe eigentlich alles richtig gemacht. Ich würde es eigentlich nicht ändern wollen. Es gibt auch immer so Weichenstellungen, die hat man nicht immer selbst im Griff. Also das komplett zu planen, das kann man nicht. Ich hatte Weichenstellungen in der also bewusste Weichenstellungen in Richtung Neurologie und Epileptologie. Das hat mich sehr, sehr früh begeistert. Aber dann hängt natürlich die wissenschaftliche Karriere auch daran, ob man Resultate produziert, die man hochrangig publizieren kann, Drittmittel einwirbt, ein Mentoring hat, das einen dann unterstützt, aber auch ein Durchhaltevermögen, sehr viel Durchhaltevermögen in frustrierenden Zeiten. Man darf nicht aufgeben und auch private Schläge erreichen einen. Ich war sehr lange alleinerziehend, auch mit meinem Sohn und all das fließt in die Entscheidungen, die man im Leben fällt, ein. Ich denke, wenn man seine Begeisterung, seine Bestimmung gefunden hat, hält einen das aber nicht auf. Und für mich persönlich würde ich im Nachhinein sagen, das ist genau so gegangen, wie das für mich gut war.
Toll. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Rosa-Weber.
Gerne, vielen Dank.